Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute geht es um den unsichtbaren Teil des Sports, um das, was keine Kamera direkt einfängt, aber über den Sieg oder Niederlage entscheidet – den Kopf. Stellt euch vor, ein Nachwuchstalent im Leistungszentrum, noch ein Teenager und doch mit mehr Erwartungsdruck als mancher Manager. Oder eine Skifahrerin, die nach einer schweren Verletzung auf ihr Comeback hinarbeitet. Oder eine Torhüterin, die in der 90. Minute unter Flutlicht genau wissen muss, halte ich oder nicht. In solchen Momenten sind Muskeln, Taktik und Training nur die halbe Wahrheit. Der Rest passiert im Kopf. Und genau darüber geht es heute. Unser Gast ist Martin Walz, Sportpsychologe, Honorar-Bundestrainer der deutschen Surf-Nationalmannschaft seit 2022 im Team des FC Bayern Frauen und weltweit als High-Performance-Coach gefragt. Ein Mann, der weiß, wie man mit Druck umgeht, wie man Athletinnen und Athleten mental zurück auf die Beine bringt und wie man den Flow nicht nur findet, sondern abrufbar macht. Ich verspreche euch, das wird eine Folge über den Game-Changer-Kopf mit echten Einblicken in Fußball, Ski und Surfen. Also, willkommen Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Mission Medizin im Gespräch. Ich freue mich heute total drauf, zusammen mit Fritzi wieder zu moderieren und unseren Gast da zu haben. Zwischen Kalifornien, El Salvador, noch bei uns schnell ins Podcast-Studio reingesprungen. Hallo Martin Walz.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir natürlich. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute. Vor allem, das Thema ist super spannend. Aus ärztlicher Sicht sehen wir ja auch eigentlich täglich, dass Sport eben nicht nur Herz-Kreislauf-System und Bewegungsapparat ist, sondern der Kopf einfach eine riesige Rolle spielt. Gerade auch nach Verletzungen oder unter Druck zeigen sich da auf jeden Fall, glaube ich, die Unterschiede. Da werden wir sicher noch nachher drauf eingehen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam beleuchten, wie die mentale Stärke sich auf Heilung, Leistung und auch auf die Gesundheit auswirkt.
Aber zunächst mal, Martin, die spannendste Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie bist du zur Sportpsychologie gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich wollte das eigentlich nie. Ich wollte immer Arzt werden und Medizin studieren und in die Anästhesie- und Notfallmedizin. Das war eigentlich mein Motiv.
Total spannend.
Von vornherein. Dementsprechend habe ich nach dem Abitur und nach meinen Wanderjahren halt das Klassische, wenn man surfen geht und work and travel weltweit als Surflehrer. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich mache jetzt erstmal mein Rettungsassistentenstaatsexamen, nachdem ich als Zivi-Rettungssanitäter war. Dann habe ich hier auf der Feuerwache 5 bin ich viel Dienst gefahren, viel in der Schweiz geflogen auch. Und dann plötzlich nach 4, 5 Jahren und immer in den Sommerpausen und nach den Nachtdiensten immer viel als Surflehrer gearbeitet. Irgendwann habe ich gemerkt, will ich überhaupt noch Anästhesist werden? Will ich überhaupt noch Medizin studieren? Ja, und dann gab es so einen neuen Studiengang an der TU München, dachte mir, das klingt mal gut, weil ich wollte nie Sport studieren, weil ich konnte Sport generell gut, deswegen habe ich nicht verstanden, warum soll ich studieren, nur um zu zeigen, dass ich einen Ball werfen kann. Und dann gab es diesen neuen Studiengang, den es jetzt auch gar nicht mehr gibt, wo man alle Teildisziplinen der Sportwissenschaften quasi als Mutterdisziplin studiert hat. Also Biomechanik, Mathematik, Informatik, Neurowissenschaften, Bewegungswissenschaften. Quasi auf dem Herd. Wir durften nie einen Ball schmeißen, aber dafür haben wir ihn dann berechnen können.
Das ist auch nicht schlecht, also eine tolle Kombi.
Und so bin ich irgendwann in der Sportpsychologie gelandet.
Sehr super. Martin, vielen lieben Dank, für dass du uns da mal mitgenommen hast. Und ich glaube, alle sind froh, dass du doch jetzt Sportpsychologie, also praktisch die Medizin gemixt hast und den Sport mit reingebracht hast. Super.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich denke, das war auf jeden Fall eine gute Richtung. Ich finde, das klingt auch sehr interessant, aber ich habe jetzt Medizin studiert, ich bleibe jetzt dabei. Was wir ja, also wenn man jetzt Athleten und Athletinnen hat, finde ich, wenn die sich verletzen, hat man ja irgendwie aus unserer Sicht, wir wissen, okay, ein Heilungsprozess für ein Kreuzband ist ungefähr so und so lange oder für eine Stressfraktur oder was auch immer. Aber was ja super spannend und ja auch total wichtig ist, für vor allem dann die Rückkehr wieder zum Sport, ist, wie die Athleten und Athletinnen diese Zeit mental auch durchstehen, also wie die mit Frust umgehen, wie die mit Schmerzen und auch mit der Trainingspause umgehen. Und das ist ja super entscheidend auch, wie schnell sie zurückkommen. Es geht ja oft nicht nur darum, ist das jetzt gut verheilt physisch, sondern eben auch, wie gehen die Sportler und Sportlerinnen damit mental um. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast auch neurowissenschaftlichen Hintergrund. Wie nutzt du denn da deine Erkenntnisse von dem Zusammenspiel von Gehirn und Körper in deiner täglichen Arbeit?
Ist, glaube ich, ein ganz interessanter Blickwinkel in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückspulen würden. Ob das im Grundstudium bei dir wäre oder in meinem Grundstudium, wurden wir alle noch so irgendwie mehr oder weniger der Neurologie erzogen. Irgendwie kommt ein Reiz rein, wird wo verarbeitet und der Reiz kommt wieder raus.
Ja.
Was wir natürlich jetzt in den letzten 15 Jahren auch durch Damasio, durch tolle neurowissenschaftliche bildgebenden Verfahren eigentlich wissen, dass Kognition und Embodiment eigentlich zusammenhängt, also die Embodied Cognition oder die somatischen Marker, die eben bedeuten, dass eigentlich das Mentale gar nicht trennbar ist vom Soma in dem Sinn. Und wir halt wissen, dass alles Common Coding-mäßig funktioniert, was vor 30 Jahren fast Blasphemie gewesen wäre oder Skinner noch, der Behaviorismus, wir werden konditioniert. Vor 20, 30 Jahren hätten die meisten Coaches noch gesagt, es gibt keinen kognitiven Anteil in der motorischen Bewegungsausführung.
Mhm.
Das heißt, die Paradigmen haben sich nicht gewechselt, sondern die Theorien wurden mehr integriert, auch durch die bildgebenden Verfahren, wo man sieht, alles passiert gleichzeitig. Also wir haben eine gewisse Embody-Kognition, also Kognition / das Mentale, die mentalen Prozesse. Dass, wenn man sich die Bewegung vorstellt, dass die gleichen Areale aktiviert werden, als wenn man sie praktisch macht. Dass, wenn wir zum Beispiel eine gewisse Art und Weise uns vorstellen, welche Bewegung wir machen, dass wir ein lateralisiertes Bereitschaftspotenzial haben, war vor 30, 40 Jahren in der Neurologie Neuland. Und der Common Coding-Ansatz wurde erst Ende der 90er Jahre entwickelt. Hier am Max-Planck-Institut. Also wenn man mal schaut, was in der Neurowissenschaft die letzten 20 Jahre passiert ist, ist es krasser als eine Mondlandung und die Entwicklung des Rads in einem. Es ist halt nur in der vielen Informationsfülle, die wir in unserer Gesellschaft haben, gar nicht mehr als sowas Besonderes. Und dementsprechend, wenn man jetzt auch über die psychosomatischen Bereiche in der Medizin spricht, die ähnlichen Bereiche haben wir in der Leistungspsychologie, also wirklich das Verhalten der Leistung, eben ähnlich, dass wir wissen, wenn der Formel-1-Fahrer oder der Big-Wave-Surfer kurz davor jeden Bereich durchgeht als Motor Imagery Training, funktioniert das Ähnliche im quasi Healing Imagery. Wenn man sich Bereiche vorstellt, die durchblutet werden, die Wärme erzeugen, wissen wir, dass komischerweise die Durchblutung sich erhöht in den Bereichen.
Spannend, ja.
Das heißt also, mittlerweile kommen quantenphysikalische Phänomene, die wir haben, in unserem Körper auch immer mehr in der Neurologie und Neurowissenschaft zugute, wo man merkt, dass es kein esoterischer Begriff ist, nur wenn man sich Dinge vorstellt, dass die nicht auch real angesteuert werden. Nur halt eben in einem Subbereich eben.
Mhm. Cool, ja.
Martin, lass uns mal in den Bereich Leistungssport gehen und Nachwuchs. Wir haben uns ja im Vorfeld, als wir vorab telefoniert haben, haben wir uns ja darüber schon unterhalten, über diese ganzen Nachwuchsleistungszentren, ob jetzt beim Verein oder beim DFB. Die Talente stehen ja enorm unter Druck. Wie äußert sich das für dich mental?
Man muss sich jetzt mal das so vorstellen, wie der klassische Alltagsmensch. Wir würden die motorische Fähigkeit des Laufens, also des Gehens, ist ja ein automatisierter motorischer Skillset, den wir als Kinder entwickeln. Wir fallen viel hin, etc. pp. Das heißt, wir würden das nie hinterfragen, wenn wir hier jetzt aus der Tür herausgehen, weil das immer ganz normal ist und automatisiert ist, wie wir einen Schritt von anderen setzen. So, jetzt zoomen wir mal raus. Du würdest das Gleiche in Malaysia zwischen den Petrona Towers machen. Auf einem Meter Weg. Ohne Leine. Ohne Sicherheitsnetz. Wie würde sich plötzlich die motorische Fähigkeit des Laufens, was ein automatisierter Skill ist, bei jedem Menschen, der quasi jetzt neurologisch gesund ist in dem Bereich, würde plötzlich alles zittrig werden. Du würdest deine motorische Fähigkeit hinterfragen. Du würdest vielleicht in Dinge schauen oder an Orte gucken beim Gehen, wo du sonst niemals hingucken würdest. Was wieder den motorischen Prozess anders machen wird. Und so ähnlich ist es auch. Jeder ist gut im Spitzenbereich. wenn er nicht müde ist. Jeder ist gut, wenn er die Wahrnehmung des Drucks nicht hat. Mhm. Wenn die Wahrnehmung des Drucks hineinkommt, ist ja nur eine Wahrnehmung. Wir sagen nicht, dass die Situation generell eine Drucksituation ist. Dann kann es eben durchaus passieren, dass man plötzlich choked under pressure. Also das Gehirn hängt sich in seinen Automatismen auf. Und plötzlich schießt entweder das Supertalent den Ball im 90-Grad-Winkel übers Tor oder jemand hinterfragt das motorische Gehen und wird dadurch zittrig und wackelig.
Oh, das ist ein interessanter Ansatz. Martin, gibt es denn da Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Athletinnen und Athleten?
Also man könnte jetzt da natürlich sehr extrem tief in zum Beispiel in die normale Neurotransmitterhaushalt bei Frauen, der durch gewisse Hormone anders sind als bei Männern. Klar könnte man dazu sagen, dass sich Gehirne unterschiedlich entwickeln vom Handlungsmotiv. Wir wissen, gibt es mittlerweile genug Papers darüber, dass junge Frauen eher das Handlungsmotiv Gemeinschaft, sozialer Anschluss, gute Bindung zum Coach und ein psychologisches, sicheres Environment Spitzenleistung erzeugen. Wo Jungs eher in der Pubertät die Reibung suchen. Denen ist dann erstmal auch wurscht, wie der Trainer jetzt drauf ist oder ob das alles die besten Freunde sind. Die haben Lust, eben ein anderes Handlungsmotiv. Es gibt es wertfrei, ist nicht schlechter, ist nicht besser. Aber natürlich für Spitzentrainer oder im Nachwuchsbereich, wo du einfach auch besser ausgebildet sein musst, solltest du wenigstens das Handlungsmotiv wissen, dass man damit arbeiten kann. Weil dadurch kann man Leistung nachhaltig erzeugen. Und man kann dadurch Beziehungen aufbauen, professionelle Arbeitsbeziehungen, die man auch als Coach irgendwann belasten muss, weil wir müssen Leistung einfordern im Trainerbereich.
Jetzt hast du ja schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Trainer, Eltern und am Ende ist ja auch noch der Verein da. Wie stark beeinflusst das die Psyche von den Spielern?
Also es ist vielschichtig. Es kommt eben darauf an, das Ding ist, wenn Eltern die Rolle als Eltern wahrnehmen, ihren jugendlichen Kindern Halt zu geben, Stress helfen, bewältigbar zu machen. Also das, was die Aufgabe und die Rolle von Eltern ist. Und manchmal glauben Eltern auch in einem Kontext von einem Leistungsbereich oder Nachwuchsleistungszentrum, dass sie jetzt noch Rollen wie den Co-Trainer, den Mediziner mit abgeben müssen. Das heißt, immer in dem Moment, wo Menschen oder Stakeholder oder die Entourage des jungen Athleten oder der zum Athlet oder zur Athletin wird, nicht ihre Rollen einnimmt, als Eltern Halt und Schutz zu geben. Der Berater, der dafür sorgt, dass die Verträge ordentlich sind. Mhm. Der Pädiater, der im Spitzensport ausgebildet ist und sich mit Entwicklungsprozessen vom kindlichen Körper auskennt. Der Dinge an einem Relative Age Effect festmachen kann, also an klaren, wissenschaftlichen, fundierten Erkenntnissen, um zu wissen, dass ein Relative Age Effect, das bedeutet, dass sich manche halt ein bisschen später zünden, ich sie nicht in der Leistungsklasse definieren kann. Gibt auch in Spanien immer mehr große Fußballphilosophen, die eher davon sprechen, wir machen in den Nachwuchsleistungszentren die Mitte besser, aber die wirkliche Exzellenz an Talenten sondieren wir aus, weil die sind definitiv nicht die, die immer in die Norm passen.
Ja, ist tatsächlich interessant, was du sagst, weil es wird ja gerade in dem Bereich Fußball wird ja viel auch immer auf Spanien geblickt. Und da ist der Ansatz von dir schon, oder was du ja gerade beschrieben hast, wirklich toll beschrieben, weil das würde das nämlich auch wiedergeben, was man so in der Außenwelt dann tatsächlich wahrnehmen kann und wie da diese Drucksituationen sich dementsprechend psychisch auch bei den Spielern verteilt. Und auch diese Entwicklungen, die man jetzt so, wenn wir jetzt mal rein auf den fußballerischen Bereich gehen, aber es ist im Ski und in einem anderen Bereich auch nicht anders, sieht, ist es ja tatsächlich da schon in den Weg gehend.
Auf jeden Fall. Es ist halt, was ich beobachte, ich bewerte es nicht, aber ich beobachte die letzten 15 Jahre schon eine sehr hohe Pseudoprofessionalisierung, dass Dinge, die vielleicht nicht so relevant sind, ganz groß geschrieben werden, so Stichwort all the gear, no idea. Dennoch aber die Basics, wirklich die Basics, die wir auch aus der Medizin, Notfallmedizin kennen, komplett vergessen werden. Regelmäßiger Schlaf, regelmäßig trinken. Wasserzufuhr ist das Beste gegen die Entleerung der kognitiven Ressource, also Kognition, Mentalität. Wenn man heutzutage im Jugendnachwuchszentrum Trainer fragt, was ist denn ein mentaler Skill? Würde es mich wundern, wenn 90% überhaupt einen mentalen Skill, eine mentale Fähigkeit klar definieren können. Wenn ich heute Spitzensportler fragen würde, ihr spricht alle von Mentalität, von ist ja alles eine Kopfsache. Was ist denn eine Kopfsache? Was würdet ihr denn entscheiden, was es ist? Und ich bewerte es nicht, dennoch nutzen alle diese Wörter, auch in der Presse, Mentalität etc. Aber was ist denn das Mentale? Selbst wenn ich in der Schule sitze und mir früher Lehrer gesagt haben, konzentriere dich, hätte ich mal gern gewusst, wie konzentriere ich mich denn? Wie funktioniert denn, wie schaut das Verb dahinter aus, dass ich mich konzentriere? Ist es laut, ist es leise? Muss ich in einen Bereich schauen oder nicht? Das heißt, wir nutzen auch in unserer Sprache ganz viel diese Wörter, aber können die nicht mit Bedeutung füllen. Dass aber Antizipation eine mentale Fähigkeit ist, Raumwahrnehmung, Zeitwahrnehmung, Timing, Taktik, ist alles eine kognitive, / mentale Fähigkeit. Aber wir trainieren sie zu wenig.
Jetzt muss ich tatsächlich die Frage rausschießen, Martin, die ich eigentlich vielleicht am Ende erst gestellt hätte. Wird den Nachwuchstalenten und Spielern oder Athleten zu viel abgenommen? Müssen die zu wenig selbst lernen oder können?
Das ist eine sehr gute Frage, ist eine wichtige Frage, die ich nicht bewerten will. Man sollte sie sich vielleicht mal beobachten. In dem Moment, wo viele Menschen viel Geld mit vielen Talenten verdienen, ist ein normaler systemdynamischer Prozess, dass sich ein System selber korrumpiert. Was bedeutet, man glaubt an der Pseudoprofessionalität, es ist wichtig, dass ein 16-Jähriger in dem Club, in dem Nachwuchsleistungszentrum, ob es jetzt Spanien, Premier League ist, schon einen Vertrag von 3 Millionen hat. Ist das wirklich wichtig? Oder ist es wichtig, dass er einen liebenden Mama und Papa hat, wo man mal anrufen kann, so, ich habe Heimweh? Ist es vielleicht nicht wichtiger, quasi zu helfen, sich selber zu helfen? Wie mache ich mein Spiegelei selber? Ah, ich muss mich selber an meine Trinkflasche erinnern, dass ich regelmäßig mich auffundiere. Bester Effekt gegen Ego-Depletion, also Fokus-Entleerung. Zu üben und zu lernen, wie es ist, sich selber zu organisieren. Das heißt, nee, es ist nicht so, dass zu viel abgenommen wird. Es werden die falschen Dinge in falschen Momenten an Impulsen gesetzt. Und plötzlich werden kleine Spitzenathleten, die in der Phase gerade nur in dem Kontinuum spitze sind, quasi anders behandelt, als quasi in einem Entwicklungs- und Ausbildungsprozess überhaupt den Weg mit den jungen Menschen zu gehen, egal ob Männlein, Weiblein.
Ja, super, super interessant auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal kurz, haben wir ja schon jetzt ein bisschen drüber gesprochen, über den Druck, der auf den vor allem auch jungen Athletinnen und Athleten lastet. Also man weiß ja, medizinisch so ein chronischer Stress wirkt sich aus in schlechtem Schlaf, in häufigen Infekten. Kann ja, wenn es blöd läuft, bis zu irgendwelchen Überlastungssyndromen mit Stressfrakturen und sonst was führen.
Absolut, ja.
Was dann eher so der Punkt ist, wo wir die jungen Athleten und Athletinnen dann sehen, was ja aber eigentlich dann schon viel zu spät ist. Also man müsste ja viel früher ansetzen. Und das würde mich mal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, also gerade so in den Teenagerjahren gibt sicherlich auch mal Zeiten, wo die Motivation fehlt, was dann vielleicht nicht an zu viel Stress und Druck liegt, sondern andere Gründe hat. Wie unterscheidest du das, wenn du jetzt da irgendwie einen jungen Sportler oder eine Sportlerin hast, die irgendwie vielleicht gerade in so einer Null-Bock-Stimmung ist, ob das jetzt was ist, was halt einfach jetzt eine Phase ist, die auch mal sein darf wahrscheinlich, auch bei Sportlern, weil ich glaube, jeder geht da mal durch, oder ob da halt mehr dahinter steckt?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da hilft's, oder da muss ich auch sagen, da helfen wir 10 Jahre Notfallrettung in den intimsten Momenten und viele Kriseninterventionsthematiken zu unterscheiden, was Menschwerdungsprozesse sind. Also wirklich die Mann- und Frau-Werdung, die in der Pubertät vielleicht irgendwo eine Definition kriegt und aber nur im Grab sich endet. Und dass es da einfach Lebensphasen gibt und einzuordnen, das ist, it's part of the process. Also es ist der Prozess, wenn jemand 16, 17 ist und vielleicht sogar ein schnelles Talent mit einem sehr schnellen Gehirn hat. Stichpunkt Neurodivergenz, ein anderer Neurotransmitterhaushalt. Wird der in anderen Teilen halt andere Verhaltensweisen an den Tag legen, aber es der Job von uns ist als Coaches, Trainer, Medical, Sportpsychologen, Mentaltrainer, egal wie man das ganze Entourage nennen mag, ist zu helfen, ihren Rahmen zu setzen, dass sie bouncen können. Also dass sie auch wieder, ah ja, das ist mein Rahmen. Ein Kind will auch Grenzen. In jeder Entwicklung, in jedem Ausbildungsberuf, ein 15-jähriger Maurer braucht auch quasi bestimmte Rahmen. Und unser Job, und das ist in meinen Augen meine Arbeit, wo ich halt viel auch weltweit durch die Gegend geflogen werde, ist, wie baue ich einen Garten, dass die bestimmten Pflanzen genug Sonne, ein bisschen Wasser, sich selber so unterstützen, dass sie self-sustainable wachsen können. Thema Wachstum in Teams, Thema Wachstum, Athletenwachstum im individuellen Athleten. Thema Prozesse gehen und Erfolge erzielen in den Prozessen. Und wenn man jetzt diesen Bogen eben spannt, geht es nur darum zu erkennen. Love it.
Sorry.
Alles gut. In welchem Prozess befindet sich denn der Mensch? Mhm. Thema wirklich Menschwerdung. Und natürlich ist, wenn der erste Liebeskummer trifft, ist es schwierig. Wenn die ganze Identität nur auf dem Athleten- oder Athletinnen-Dasein definiert wird, anstatt ich bin auch eine Tochter, ein Sohn, ich bin ein Freund, eine Freundin, ich kann genauso gut kochen, ich bin nicht nur was wert, nur weil ich die Athletin bin, also die Persönlichkeit auf mehreren Identitäten aufzubauen. Dass wenn mal eine Identität durch eine Verletzung wegbricht, dass man sagen kann, ich male auch gern. Ich mache gern Musik. Oh, ich muss mal nicht englische Wochen machen oder ich muss mal nicht 7 Monate Weltcup durch die Gegend fliegen. Ich darf mal daheim bleiben und endlich meinen Garten machen. Gibt es im Teamsport wie im Individualsport, gibt es im, ob du ein Jahresgehalt von 100.000 hast oder ein Jahresgehalt von 110 Millionen?
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon gerade einen Punkt angesprochen. Verletzung und Comeback. Verletzungen sind ja oft der Wendepunkt, Martin. Und welche Rolle spielt denn die Psyche bei der Reha und bei dem Comeback?
Eine sehr, sehr gute Frage. Ganz viel Kontext. Ganz viel Kontext ist da wichtig überhaupt. Wie stabil war die Athletenidentität vor der Verletzung? Wie stabil war die Persönlichkeit an sich vor der Verletzung? Ist es die erste, zweite, dritte, vierte Verletzung? Wir wissen aus der Leistungspsychologie, aus der Sportpsychologie, auch aus ganz vielen anderen Bereichen, aus der Psychologie oder menschliches Verhalten, dass die meisten Athleten erst Spitzenathleten werden nach der ersten Verletzung. Die ersten Weltmeisterschaften, die ersten Medaillen werden oft nach einer Phase von einem mentalen Low oder von einem physischen Low oder auch wie sich das interagiert, weil dadurch ganz neue Wofürs definiert werden. Ich will jetzt nicht in die Richtung reden, ja, alles ist eine Chance, alles ist Potenzial, ist es auch nicht. Dennoch wissen wir, dass der Trend dahinhergeht, die erste schwere Verletzung von einem Spitzenathleten hilft ihnen, ihre Athletenidentität besser zu schärfen. Das heißt, sie wissen mehr, was ihr Körper ihnen sagt. Dass das Zwicken im Hamstring zum Beispiel von der Abfahrtsskiläuferin einfach krasse Übermüdung und Übertraining war. Oder sogar ein Red-S-Syndrom im Kontext stand, zu wenig Zufuhr an Nährstoffen. Ihr müsst euch immer vorstellen, Leistungssport beginnt dort, wo Gesundheitssport aufhört. Das heißt, es ist per Definition nicht gesund. Das heißt, eben in dem Prozess Verletzungen als Chance sehen. Und es wird dir erstmal alles nehmen, weil wenn alles deine Athletenidentität ist und ich bin nur der tolle Mensch, weil ich so viel Tore schießen kann, weil ich die Zeiten im Abfahrtsskilauf hinbekomme, weil ich in der Halfpipe diese Runs hinbekomme. Und plötzlich wird das durch eine Verletzung genommen, dann kann das sein, als ob dir dein ganzer Boden unter den Füßen weggezogen wird. Keine Einladungen mehr von Sponsoren. Keiner fragt mal nach, nur vielleicht die erste Woche ruft mal noch der Bundestrainer an oder die erste Woche kommen noch Kollegen. Irgendwann bist du ganz allein in deinem Reha. Bist mit deinen Ärzten allein, dann bist du vielleicht manchmal auch verunsichert, weil die sich manchmal auch noch widersprechen. Dann weißt du nicht, wo du zum Athletiktrainer sollst. Und plötzlich wird man ganz unsicher. Vor allem, wenn man noch in der Öffentlichkeit steht und vielleicht sehr viel Geld verdient und einen hohen Prestige hat, will ja jeder mit dir Geld verdienen. Dann kommt der Ernährungsberater, dann kommt der Mentaltrainer, dann kommt der Neuroathletiktrainer, dann kommt der Psychologe, dann kommt der klinische Psychologe, dann kommt der Sportpsychiater, dann kommt der Sportzahnarzt, dann kommt der Orthopäde, dann kommt der Internist. Und jeder weiß, was die Lösung ist. Anstatt manchmal einfach nur mit denen zu sitzen und sagen, ja, ist scheiße, die Situation ist jetzt gerade scheiße, ich verstehe dich. Ist oft genau das, was sie eher brauchen, die menschliche Reaktion. Also, so habe ich zumindest beobachtet. Vielleicht gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die sagen, Martin, habe ich anders wahrgenommen. Ich habe es so wahrgenommen die letzten 15 Jahre.
Ist es dann auch der Grund, den du siehst, dass Sportlerinnen und Sportler danach oft sagen, ich bin stärker zurückgekommen, weil sie in der Phase das erlebt haben und dann begleitet wurden durch jemanden von wie dich oder Kollegen von dir, die dann aber auch die Augen geöffnet haben und gesagt haben, hey, siehst du? Und dadurch sich typustechnisch zwar nur minimalistisch verändert haben, aber eben stärker dadurch geworden sind.
Genau, wir würden es vielleicht in der Gesellschaft als stärker verwenden, sie haben nur gelernt, sich abzugraden. Ich sage auch nie, es ist ein Comeback, es ist ein Upgrade, es ist eine Version 3.0. Deine Körperzelle, es ist selbst nicht mehr die sie vor einem Jahr war. Das Kreuzband oder die Bereich, der dort verletzt war. Oder die Schulter, die dort ausgekugelt war. Selbst alle Zellen, die vor 2 Jahren dort gerissen sind, sind nicht mehr die gleichen Zellen. Zu verstehen, dass Dinge sich upgraden und alles eine Homöostase ist in was nach vorne. Und das kann manchmal allein in schwierigen Situationen, auch wenn es kurz vorm Tod ist, Halt geben. Halt geben, dass ich trotz der Situation eine gewisse Art von Wirksamkeit und Kohärenz habe, also einen Kohärenzsinn, dass es seinen Sinn hat. Und dass wir so das Gefühl haben, wir können rote Punkte zusammenführen. Und das allein hilft den Menschen oft einfach nur Halt zu finden in ihrer Situation, ohne dass sie abhängig werden vom Mentaltrainer, vom Seelsorger, vom Arzt, vom Trainer, dass man sagt, ich brauche den Menschen, weil nur dann geht es mir gut, sondern ich habe mein Umfeld, die mir Halt geben und daraus schöpfe ich Kraft. Und werde dadurch eine wirksamere Athletin oder Athlet in der Zukunft. Und dann können wir nur hinten raus, wie ganz, ganz oft im Leben, man muss das Leben nach vorne leben, aber man kann es nur nach hinten interpretieren. Manchmal dieses Vertrauen, nach vorne zu fallen und ich weiß nicht, wohin es ausgeht, aber es lohnt sich zu investieren und dann kann ich hintenrum meinen Sinn darin finden, was ich daraus gelernt habe. Und wer diese Prozesse annimmt, habe ich gelernt, kommt in ganz vielen Facetten durch die Angst. Weil in dem Moment ist einfach ganz viel das Thema Angst oder Ängstlichkeit oder wie man es, oder Unsicherheit, Irritation. Man darf es benennen, wie man es mag, aber Menschen handeln aus Angst oder um Angst bewältigbar zu machen. Weil wir sind soziale Wesen.
Wow, Martin, wirklich interessant und spannend, wie du das auch darstellst, auch mit den Beispielen. Ich glaube, das hilft unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch ganz extrem, das besser zu verstehen. Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage, bevor ich dann wieder am Fritzi weitergebe. Es ist ja ganz oft die Angst auch da. Du hast ja gesagt, wir reagieren aus Angst. Angst spielt da immer mit. Wie gehst du mit den Athletinnen und Athleten um, wenn es um die Angst geht, dass ich mich wieder verletzen kann, dass das wieder passiert?
Hat eine Funktion, hat eine verdammte Funktion. Evolutionspsychologisch hat es eine Funktion. Cortisol hat eine Funktion. Noradrenalin hat eine Funktion. Adrenalin hat eine Funktion. Dopamin hat eine Funktion. Peripher wie zentral im zum Beispiel Striatium, also im Mittelhirn. Warum reagiert manchmal das Adrenalin auf einen Alpha-1-Rezeptor, wenn wir jetzt mal in der Medizin bleiben, unter bestimmten Wahrnehmungskontexten eher pushend? Und warum manchmal Freeze? Sympathikus, Parasympathikus. Das Gefühl, die Wahrnehmung der Angst oder Unsicherheit oder Irritation ist ein funktioneller Mechanismus, den es hilft zu lernen einzuordnen und nicht wegzudrücken. Zu verstehen, es ist eine Funktion, ich muss damit arbeiten. Und jeder, der das noch verdrängt im heutigen Spitzensport, wird früher oder später darin scheitern. Das ist leider so. Weil du aufgrund, wie heute Spitzensport betrieben wird, so ein hohes Volumen und Intensität hast und so eine hohe Reiseverschleiß, dass es irgendwann mit Push-Through nicht mehr funktioniert, sondern dann muss man seine Angst spüren, man muss mit der Angst sitzen, aber sich dabei nicht verlieren, sondern verstehen, dass er dazugehört. Egal, ob man es jetzt die große Angst oder die Ängstlichkeit, Unsicherheit, emotionale Irritation. Jeder nutzt gern andere Wörter. Aber evolutionstechnisch hat das eine ganz klare Funktion. Und damit können wir arbeiten, lernen und Angst bewältigbar machen. Weil dadurch kommt dann das, was wir jetzt alle gern hören, Resilienz, Coping-Mechanismen, kommen nur, wenn man Wege, wie man die Angst bewältigen lernt, diese Wege lernen zu gehen. Aber nicht, indem man versucht, der Angst auszuweichen. Das wird niemals passieren. So sicher wie das Amen in der Kirche.
Wow. Ja, wirklich super interessant. Um noch für einen letzten Punkt bei den Verletzungen zu bleiben. Ich kenne es jetzt viel auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Man ist verletzt und das sagt, okay, ist jetzt so, aber jeder versucht so schnell wie möglich natürlich wieder fit zu werden. Und auch in der Sportmedizin haben wir das häufig, dass die, also entweder, glaube ich, gibt so dieses, man friert so ein und sagt, oh Gott, jetzt ist alles ganz schlimm. Oder dieses, dass die Patienten, oder in dem Fall sind es dann gerade Patienten, die eigentlich Athleten sind, zu schnell zu viel wollen. Dass sie sagen, okay, jetzt bin ich operiert und jetzt muss es losgehen und jetzt muss ich zumindest wieder, keine Ahnung, Krafttraining anfangen, wenn ich noch nicht laufen kann oder wie auch immer. Wie begegnest du dem dann, dass man ja die manchmal auch so ein bisschen einbremsen muss, aber ihnen halt trotzdem nicht irgendwie die Motivation nimmt, dass sie ja was tun wollen?
Ich glaube, da bei mir, also der Kontext bei mir ist oft, dass quasi Beziehungsarbeit erstmal über alles geht. Das heißt, irgendwann habe ich eine Möglichkeit, auch einen Spiegel vorzuhalten, dass das jetzt nicht wirklich funktional ist, was man an Handlungsplan kreiert. Dementsprechend, wenn ich die Arbeitsbeziehung schon habe, kann ich die Beziehung belasten, indem man halt auch einen Spiegel oder dann muss man auch coachbar sein, um zu sagen, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann muss man auch das Vertrauen haben, weil natürlich wird dir ein Spitzenathlet oder Athletin oder egal in welchem Setting ein High Performer, wenn die kein Vertrauen zu dir haben, ist es denen total egal. Das heißt, du brauchst, um die Information erstmal zu platzieren, es geht ja Ärzten und Ärztinnen auch oft so, du siehst deinen Patienten mal ganz kurz und hier und da in 10 Minuten, man versucht, was Gutes zu implementieren, aber du merkst schon selber, wie sie dich angucken, dass es rechts rein, links raus geht. Ist auch urmenschlich. Nix, also ist wertfrei. Es geht eher darum, zu verstehen, was die Prozesse sind, die wichtig sind zu gehen und ab wann Verhalten dysfunktional wird. Weil ich sag's mal ganz so ehrlich, für die meisten wird's einfacher sein, wieder auf der Benchpress 100 Kilo zu pumpen, anstatt zu sagen, okay, morgens machst du dein Band, danach 15 Minuten Boxbriefing Atemübung, danach versuch mal deine Gedanken niederzuschreiben, dann geh einen Spaziergang für eine halbe Stunde und dann mach einen Mittagsschlaf. Wenn dir 99% unserer High-Performer in unserer High-Performance-Gesellschaft das Gefühl haben, ja, ich habe ja nichts gemacht. Weil wir in einem Narrativ in unserer Gesellschaft leben, dass Leistung nur immer im Schweiße meines Angesichts passieren muss. Und viele Menschen haben es schwieriger, jeden Tag zu spazieren zu gehen. 20 Minuten. Jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken. Und manchmal, wenn man emotional geladen ist, mal versuchen, was es hilft, die Dinge einfach mal runterzuschreiben auf ein Blatt Papier. Nicht, dass man sie liest, nicht, dass man damit ein Ritual macht, sondern mal zu gucken, was passiert in mir. Das ist wie die Motivation, in den Laufschuh zu gehen, ist für die meisten viel schwieriger, als 20 Kilometer zu laufen. Und dann hast du wieder den Stressfraktur in der Orthopädie sitzen. Ja. Also dieses zu verstehen, manchmal ist weniger mehr und manchmal sind es wieder die kleinen Akzente und die Basics zwischendrin. Vielleicht ein Beispiel aus der Medizin, ja, kannst noch so viel Zugänge legen und Häs reinlaufen lassen oder Natzel. Aber vielleicht hätte es auch einfach gereicht, mal die Beine hochzulegen. Ja. Treat first, what kills first. Und das ist in der Sportpsychologie und im Mentaltraining nichts anderes. Das, was dich am schnellsten in Abgrund bringt, am besten mal nicht machen und mal die einfachen Sachen wie Wasser trinken, Routinen. Durch Routine kommt emotionale Stabilisierung, Zeitgefühl. Mir geht es gar nicht darum, wann die aufwachen. Ob die erst um 10 aufwachen und denken, ich will nur, dass sie 6 Tage die Woche sich eine Zeitruhe haben, wo sie mal aufwachen. Ich weiß jetzt nur das englische Wort, das zirkadische System, zirkadische System für Tag-Wach-Rhythmus ist auch ganz wichtig für den emotionalen Rhythmus. Alle sagen, ja, Routinen sind so langweilig, ja, aber Routinen geben dir Stabilität im mentalen Performance-Bereich. Du hast mehr REM-Schlafphasen. REM-Schlaf ist wichtig für die motorische Konsolidierung. Eisbad ist wichtig für die Stressreaktion und Stressbewältigung. Hitze ist wichtig für die Durchblutung. Belly Breathing, Diaphragma-Atmung, Box Breathing, wichtig, dass die Herzfrequenzvariabilität sich verändert. Ist jetzt ja in aller Munde, HVR. Ja. Aber keiner will Bauchatmung machen, weil gesellschaftlich eine Frau will ja auch nicht plötzlich einen Ranzen haben, nur einmal rund atmet. Ja? Da sieht man mal, wie soziale Erwünschtheit. Und dann buchen sie ihre Wim Hof-Seminare. Und dann buchen sie ihren nächsten Podcast, den sie unbedingt brauchen, aber keiner macht's. Das heißt, wenn wir Huberman Lab, du hast jedes Wissen zugänglich in nur einem Klick. Und es sind immer nur die Basics.
Und da scheitert es ganz oft an der Umsetzung.
Und dann wird sich gefragt, ja, Mann, dann brauchen wir ja bessere Yogamatten. Ja, nee, aber dann brauchen wir ja plötzlich dann alkalisches Wasser. Nein, einfach mal mit irgendwas anfangen.
Mega interessant, Martin, und es macht jetzt schon mega Spaß, mit dir darüber zu sprechen, und wir bräuchten eigentlich wahrscheinlich noch eine dritte und vierte Folge mit dir, um das alles, was wir auf dem Zettel haben, mit dir durchzugehen. Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Tools beschrieben. Gibt es denn so Tools, die du im mentalen Bereich anwendest, am häufigsten, also Visualisierung, Selbstgespräche, Atemtechniken?
Ja, also eigentlich nutze ich alles von Atemtechniken unter, für Entspannung, unter Stresstraining. Wir machen viel Stresstraining, auch im Big Wave Surfen, im olympischen Surfen. Jetzt, wir waren letztes Jahr viel in Tahiti, das heißt, natürlich musst du Ertrinkungssimulationen machen. Ist natürlich einfacher, wenn du einen Bundestrainer hast, der Lehrrettungsassistent ist und genug Notfallerfahrung. Das heißt, es gibt natürlich auch Sicherheit, aber ich muss diese Sicherheit auch aufbauen und dann aber in diesem Sicherheitsrahmen so challengen, dass man auch an seine Grenzen kommt. Das ist jetzt auch so, eine Michaela Schifrin zum Beispiel, die weiß, wie man die Streifahrt, eine Lindsay Vonn genauso. Trotzdem brauchen die ihr Team im Hintergrund und Halt. Die wissen genau, wie es funktioniert, aber manchmal wollen die vielleicht auch noch hören, you got this.
Ja, auf jeden Fall.
Also deswegen meine ich schon, also in jedem Kontext, die Tools Atemtraining, Visualisierungstraining, auch wie die richtige Methodik funktioniert, dass es wirklich auch die Action Orientation Networks im Gehirn anschmeißt. Dann versuche ich sehr viel Psychoedukation, auch bei Trainern zum Beispiel. Ich bin froh, wenn jemand vorm Spiel erstmal mit Kopfhörern ganz unteraktiviert reinschlürft ins Stadion oder am Weltcup oder ins Starthäuschen. Und dann manche so, ja, das ist schon wie so ein Fragezeichen in der Kurve, so diese alten Trainersätze, die, glaube ich, alle noch irgendwie kennen, so, da, was ist denn das für eine Körperhaltung, ja, Hände in der Hosensacke und dann so schlurfen, ist ja gar kein Fokus, gar keine, ja, aber ich bin froh, weil ich weiß, dass der sein Default-Mode-Network im Gehirn anhat, das heißt Durchzug. Und erst dann langsam hochfahrt sein Action-Orientation-Network im Gehirn, was ganz wichtig ist für Entscheidungsfindung, Raumwahrnehmung, Zeitwahrnehmung, Körperwahrnehmung, Interozeption, ganz wichtig. Und das nur 20 Minuten davor, weil er genau weiß, dass alles, was er zu früh hochfährt, zu früh das Adrenalin zerschießt, meine elektrische Ressource in meinem neuronalen System, und ich stehe plötzlich komplett unteraktiviert am Start.
Martin, was hast du denn selbst durch Surfen in dem ganzen Bereich gelernt?
Don't give a shit. Sorry, dass ich so sage, ja. Ich glaube, ich bin halt in Skateparks und in Snowparks und im Surfen sozialisiert worden. Dementsprechend quasi beschreibt es wahrscheinlich irgendwie meine Persönlichkeit auch so ein bisschen. Schon hart am Limit immer zu arbeiten und selber persönlich zu sein. Das heißt, Surfen hat mir gelernt, dass es halt, ja, entweder committest du dich und es ist eine Kopfsache. Du kannst auch mit einem Bierbauch, kannst auch 3 Wochen nicht rausgepaddelt sein. Aber wenn du Bock hast und weil du die Fähigkeit schon hast und antrainiert hast, und einfach Bock hast, dann kannst du plötzlich mit dem Kopf mehr ausmachen. Im Tennis genauso, Beachvolleyball genauso. Also dieses, das hat man gelernt, hochdynamisches Meer. Das Meer interessiert sich nicht, ob 7 Wellen auf dich draufhämmern. Und danach musst du trotzdem noch schauen, dass du Sauerstoff bekommst, hast noch 3 Minuten und ich muss noch eine Welle erwischen. Oder im Big Wave Surfen, als ich lange in Nazaré viel gearbeitet habe. Die Konsequenz ist direkt, nicht 3 Punkte und aus oder nicht aus oder hat der Referee right. Die Konsequenz, Erfahrung ist direkt. Das heißt, die meiste Leistungspsychologie lernst du in Extremteams. Deswegen, ich habe es in der Notfallrettung gelernt. im Big Wave Surfen, im Skaten, im Abfahrtsskilauf, weil dort, wenn du einen Fehler machst und den Kopf mal nicht dabei hast, die Konsequenz vom Umfeld direkt kommt. Das heißt eben, man kann in den Environments sehr viel und schnell lernen, was man dann in Sportarten, Teamsportarten wie Volleyball, American Football, Rugby, Fußball überall mit reinbringen kann.
Ja, macht sicherlich einen großen Unterschied, was für eine Sportart das ist, ob man eben, wenn man einen Fehler macht, sein Leben riskiert. Jetzt nicht immer überall so extrem, aber oder ob man halt den Punkt verliert. Das ist dann ärgerlich, aber natürlich mal eine komplett andere Ausgangslage. Was mich noch interessieren würde, weil wir jetzt gerade kurz den Tennissport angesprochen hast. Ich war früher großer Tennisfan und fand es auch immer schon sehr interessant, weil du auch gesagt hattest, so dieses vorher schlurfen und so auf Durchzug sein. Und wenn man da so die Spieler angeschaut hat, ist ja heute ja immer noch so, wie unterschiedlich die teilweise davor sind. Erarbeitest du das dann auch mit den Athleten? Also weil das ist wahrscheinlich ja auch persönlichkeitsabhängig,
genau, was einem mehr liegt. Genau, ist hochindividuell, absolut.
Ob man da eben mehr so die Show macht, was ja manche auch irgendwie brauchen, glaube ich, ganz und genau. Andere sind halt ganz ruhig bei sich und auch so auf dem Tennisplatz, finde ich, war das also ja damals jetzt mit Federer, Nadal, Djokovic, die waren ja alle so grundunterschiedlich ganz irgendwie genau. In ihrem Auftreten und in ihrer Art. Und das muss man ja wahrscheinlich dann eben so aus einer Position wie deiner mit berücksichtigen, wenn man dann mit denen zusammenarbeitet. Weil man kann ja jetzt einem Nadal nicht die Art von Federer aufdrücken, weil damit hat er nicht recht.
Auf gar keinen Fall, genau. Das heißt, das nennt man eigentlich die ITSOF, also die Individual Zones of Optional Functioning. Mhm. Ist ein ganz normales Konzept, gibt es genug Papers auch darüber. Eben genau, das heißt, man muss eben verstehen, wenn man das auf Profiniveau macht, auch die Sportpsychologie, das Mentaltraining im Generellen, dass es darum geht, nicht das, was den einen motiviert, motiviert den anderen oder die andere. Ja. Was aber den gleichen Menschen an dem Tag oder in der Lebensphase motiviert, das heißt nicht, dass es eben ein Jahr später wieder motiviert. Das heißt, dieser konstante Austausch in dem Sinn, wo liegen wir jetzt gerade? So, was sind Routinen? Ich habe Weltmeister betreut, die haben den ersten Weltmeistertitel gewonnen nach einem Hamstring-Abriss. Und komplette Reha-Bereiche. Und er war normal Average-Talent. Nach diesem Reha-Prozess in 1,5 Jahren erster Weltmeistertitel. Noch unter extremer, krass mit Musik, krass mit Routinen. Also man muss das erstmal entwickeln, wie dominiere ich auf dem Weltcup? Egal in welchem Sport. Also es geht um Dominieren, nicht ich bin mal dabei, sondern ich möchte dominieren. Der zweite Weltmeistertitel war schon lange nicht mehr mit den Routinen wie der erste. Und der dritte war einfach nur...
Alles gut.
Ja. Und der dritte war einfach nur laissez-faire. Ich krieg gar nicht mehr mit, wer überhaupt um mich rum ist. Weil man dann schon die Coolheit und die Training nach 4, 5 Weltcup-Phasen hatte, dass wenn du dann eben in Pipeline rauspaddelst, nicht mehr 4.000 Menschen am Strand stehen siehst. Und nicht mehr wahrnimmst, was dein Opponent macht, zum Beispiel im Profisurfen, sondern komplett selber extrem locked in bist. Mhm. Aber das auch nicht unter den besten Schlafvoraussetzungen passiert und auch nicht unter den besten Ernährungsvoraussetzungen. Weltrekorde und Weltmeisterschaften passieren niemals mit Ease. Und das ist auch so ein Grundkonzept, was man jungen Athleten im Ausbildungsprozess beibringen muss. Der erste Titel, die erste Medaille. Ihr habt keinen Schlaf, ihr werdet euch wirklich schlecht fühlen, aber ihr werdet lernen, wie ihr wirklich maximal abruft. Weil wir natürlich unter sehr vielen Narrativen groß werden. Es muss alles perfekt laufen, alles perfekt sein. Dieses Narrativ des Perfektionismus gibt es nicht. Und wenn man sich diesen Trugschluss mal auflöst im Spitzensport von der Mentalität her, dann kann man wirklich Grenzen verschieben. Aber wer glaubt, dass man nur performen kann, wenn alles perfekt ist, wird es nicht zur Weltspitze schaffen. Und Weltspitze meine ich Top 3 und wirklich seinen Sport zu dominieren.
Wow. Martin, wir kommen jetzt mal in den Punkt rein, Praxisbeispiele. Und ich liebe es ja, im Vorfeld immer über unsere Gäste zu recherchieren. Und dabei ist mir doch gleich mal was aufgefallen. Du hast mal mit den Bayern Amateuren ein Stress-Apnoe-Training durchgeführt. Wie kam es denn dazu? Ist ja völlig ungewöhnlich gewesen und war ja auch tatsächlich relativ stark für den Amateurbereich in den Medien.
Ja, war überraschend. Das war mein guter Kollege Christian Luther, der quasi der leitende Sportpsychologe, angestellte Sportpsychologe vom FC Bayern ist, eben, der die ganze Leitung für das Zentrum Lernen und Entwicklung macht, mit 4, 5 anderen Kollegen und Kolleginnen. Und der hat mich gefragt, Martin, ey, du kommst aus so einem interessanten Bereich, vor allem durchs Big Wave Surfing, durch deine Nazaré-Zeit, dadurch, dass du halt die besten Olympiasurfer für Tahiti, was ein Big Wave Sport ist, vorbereitest. Könntest nicht mal einen Workshop machen? Ich so, ich glaube, das Beste ist, wenn ich halt einen Spitzenathlet von Red Bull noch mit dazu einlade, einfach. Um mal quasi das Inner Game von Fokus, Aktivierung, Stressbewältigung erfahrbar zu machen. Weil du kannst Spitzensportler, brauchst du keine PowerPoint-Präsentation über Sympathikus, Parasympathikus, das interessiert keinen Menschen, mich hat es früher auch nicht interessiert. Und die waren total offen, die Athletiktrainer waren offen, Christian Luthert war total offen, dadurch, dass halt natürlich Leon Glätzer dann noch quasi auch noch dazu kam und sagte, klar, mache ich das mit euch, und wir haben auch kein Honorar verlangt, dann haben wir gesagt, machen wir mal, dass mal eine neue Welt quasi in die Fußballwelt kommt, weil das habe ich gelernt, als ich in die Fußballwelt kam vor 5, 6 Jahren, dass es doch eine Bubble ist, die quasi nur sich selber reproduziert. Also es gibt wenige im deutschen und im Premier League-Bereich, die wirklich an Rugby, NFL sich Dinge abschauen. Das heißt, ich so, okay, jetzt machen wir mal Stressbewältigung und versuchen mal Analogien. Die waren total offen. Wir hatten damals noch am NLZ oben diesen Pool, wo wir das machen konnten. Und dann habe ich einfach gesagt, so, das ist Standardtraining von meinen Big Wave Surfern, Standardtraining von meinen Kajakern, Standardtraining für alle, die Stress lernen wollen, bewältigbar zu machen in der Situation. Weil natürlich, wenn du plötzlich kalt hast, wenn du plötzlich in einem Setting bist, wo du nicht der Größte bist, musst du wieder ganz von klein anfangen und mit den Basics arbeiten, die dir an die Hand gegeben wird. Und da war total viel Offenheit da, natürlich sehr viel Voreingenommenheit, aber ich glaube, also für die war es gut, hat Spaß gemacht. Viele kamen da immer noch auf mich zu und fragen mich immer mal wieder Themen, weil es halt ein Medium ist, weil man Dinge erfahrbar macht. Ich bin keiner, der Sportpsychologie an einer PowerPoint-Präsentation macht. Sondern der halt Dinge erfahrbar macht. Und dadurch muss man halt erstmal Vertrauen und eine Beziehung haben, weil ich werde die in Situationen schicken, wo sie Angst haben. So ist es leider.
Sehr interessanter Ansatz, sehr toller Ansatz. Ich habe mich tatsächlich auch mit 1, 2 Spielern unterhalten, die da dabei waren. Die sind nach wie vor immer noch begeistert davon, haben gesagt, wow, wir sollen mal wieder vorbeikommen.
Schön, das ist doch schon mal was, guck.
Martin, dann haben wir in der Doku FC Bayern Frauen 90 Minuten, Episode 3, gibt es ein starkes Statement von Linda Dahlmann, die mir auch bekannt ist als Stahlmann, mehr oder weniger, die gesagt hat,
ich glaube, Reden bringt manchmal mehr, als man denkt. So gerade auch in so einer Gruppendynamik. Das unterschätzt man, glaube ich, wenn auch mal ja, Sachen ausgesprochen werden. Und ich finde dann auch einfach, ich sag mal, jemanden Neutralen dabei zu haben, wie Martin, der jetzt nicht unbedingt mit Bayern-Sachen da sitzt, sondern ein Stück weit neutral ist, der da immer die Sachen ein Stück weit nochmal anders sieht und die einfach ein Gefühl dafür hat, was die Gruppe in dem Moment braucht. Ich glaube, das war einfach ein entscheidender Faktor, dass wir ihn auch dann mit hatten. Ich glaube, das löst nochmal ein bisschen was anderes aus.
Love it. Martin, wenn du sowas hörst aus Rückmeldungen, was bedeutet das für dich, in einem Spitzenteam nicht nur als Coach, sondern auch als ganz neutraler Begleiter zu wirken?
Also meine Arbeitsphilosophie und meine Arbeitshaltung ist so, dass ich mich als Ausführungsgehilfe sehe. Also ähnlich wie ein Architekt eventuell oder ein Statiker, der helfen kann, mit seinem Wissen ein großes Gebäude hinzustellen, wo vielleicht der Bauherr, Spielerin, Club noch gar nicht weiß, wie das Haus wirklich auszusehen hat, aber sie wissen ungefähr, wie es sein soll. Aber was sind da für Fallen drin so? Also ich kann helfen, das Haus zu bauen, habe aber niemals das Recht, in diesem Haus zu leben. Und das ist quasi mein Grundsatz meiner Arbeitshaltung. Ich sage jetzt nicht, dass es andere Kollegen und Kolleginnen schlechter oder besser machen, weil sie mit dem Club werben oder mit den Spielern oder sie sind der Superstar-Macher, darf jeder machen, wie er will. Ich sehe mich als Ausführungsgehilfe. Und ich glaube, jetzt in dem Moment, so wie das Linda beschreibt, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, glaube ich dann, dass ich versucht habe, meine Arbeit in der Haltung durchzuführen, wie ich den Walk and Talk der Leistungspsychologie machen will und quasi immer das Team bestärken oder die Menschen, für die ich gerade eine Dienstleistung mache. Ohne, dass sie jemals glauben, sie bräuchten mich als Person. Also ich möchte Menschen nicht von mir als Mensch oder Person abhängig machen, sondern in dem Sinn sie bestärken, dass sie Tools entwickeln. Oder manchmal so nur dran erinnern. Ja, dann reden wir halt mal drüber. Das ist ganz normal, ist urmenschlich. Deswegen bin ich jetzt für die Aussage dankbar, was für mich eher eine Bürde ist, wenn man sagt, ja, ohne Martin würden wir das nicht machen oder wir wären als Team, ob das Surfteam Germany ist nicht da. Das ist eine Bürde, weil das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur Impulse gesetzt und geholfen, den Kompass zu setzen.
Aber genau das macht es ja meistens aus, Martin. Dieser in einem großen Verein, und du betreust ja nicht, also es ist, auch wenn du einzelne Athleten betreust, ist es ja immer ein ganzes Team, das dahinter steht. Mhm. Und was du ja machst, ist im Endeffekt Sichtweisen den Leuten, die sie eigentlich wissen, wieder in eine gewisse Bahn zu bringen. Du hast gerade vorher diese Schwankung gesagt, dieses Links-Rechts, eine gewisse Bahn zu behalten. Und in dem Fall, wenn man sich diese Episode komplett ansieht und wenn man sich die ganzen Episoden so ansieht, findet man relativ schnell raus, das war ein ganz, ganz schwieriger Punkt damals für die Mannschaft. Mhm. Der Erfolg war plötzlich nicht mehr da, obwohl man eigentlich davor top da stand. Champions League war statt, wir sind Tabellenführer, glaube ich, nur noch Platz 3. Und ich finde, und deswegen haben wir genau diesen Part rausgesucht, wahnsinnig wichtig zu sehen, wie das auch die Spielerinnen, Spieler, Athleten sehen, die Arbeit, die so eigentlich keiner sieht. Und ich bin auch tatsächlich sehr, sehr dankbar gewesen, nicht nur jetzt, sondern auch vor 2 Jahren oder ja, vor 2 Jahren, glaube ich, kam es raus, das mal alles zu sehen, weil ich finde immer genau dieses Team hinterm Team ist wahnsinnig entscheidend für viele, viele kleine Bausteine, die am Ende, so wie du sagst, auch zur Weltmeisterschaft führen.
Mhm. Ich finde es auch super schön, dass du sagst, du versuchst, deine Expertise einzubringen, aber eben ohne die Athleten und Athletinnen abhängig zu machen von dir. Weil ich denke, das kann ja auch relativ leicht wahrscheinlich eintreten, dass dann gerade so ein Team sagt, so, hey, wir brauchen jetzt aber immer den Martin, der hier irgendwie dabei ist und in Anführungsstrichen vermittelt oder halt uns da irgendwie die richtigen Impulse gibt. Aber dass du eben sagst, du versuchst ihnen die Tools an die Hand zu geben, dass sie es selber können sozusagen. Und natürlich ist es sicherlich sinnvoll, immer mal wieder den Input zu kriegen, aber dass man eben das beibringt, dass man sich selber helfen kann und selber Lösungen dann findet, wo man manchmal den Anstoß braucht, aber eben dann nicht diese Abhängigkeit sich entwickelt.
Absolut. Ja, das, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit sau wichtig, in meinen Augen. Sicher auch im ärztlichen Kontext genauso. Und ich meine, es gibt im psychotherapeutischen Kontext auch die Übertragung. Ja, also, dass man nur weil quasi diese Person, die mir in der Psychotherapie oder in der Paartherapie gegenüber sitzt und immer verständnisvoll, heißt ja nicht, dass der im Privatleben auch so ist. Oder die Therapeutin. Ja.
Ich finde, es wird ja auch häufig Verantwortung versucht abzugeben. Ganz also ich kenne es jetzt aus meinem Alltag halt so, dass häufig die Patienten dann sagen, ja, was soll ich denn machen? Und dann sage ich, das kann ich nicht für sie entscheiden. Ich kann erklären, was die Vorteile von dem einen und dem anderen, jetzt zum Beispiel, ob man operiert oder nicht operiert, und kann ihnen vielleicht sogar auch noch sagen, was ich machen würde, wenn es jetzt mein gebrochener Arm wäre oder so. Aber ob sie das Risiko der OP eingehen oder eben auch das Risiko nicht zu operieren, dann kann es auch sein, dass es nicht heilt, kann ich ihnen halt nicht abnehmen. Und ganz häufig kommt dann so, ja, aber ich kann das doch nicht entscheiden. Und dann versuche ich auch immer so, das zurückzugeben und zu sagen, naja, aber es ist ihr Körper und sie müssen mit den Konsequenzen leben. Und ich kann nur versuchen, ihnen so gut wie möglich alles aufzuzeigen, was Vor- und Nachteile sind. Ja. Aber letztendlich kann man das halt nicht abgeben. Und das habe ich gerade im Krankenhaus ganz häufig das Gefühl, dass Patienten gerne diese Verantwortung abgeben würden und dann natürlich danach auch sagen können, naja, du hast gesagt, ich soll das machen. Ganz genau. Und jetzt ist es schlecht oder auch nicht. Und das ist ja sicher bei Sportlern und Sportlerinnen auch sehr so, was wahrscheinlich teilweise auch von manchen Coaches wahrscheinlich auch gefördert wird, die dann sagen, ich sag, absolut, du sollst es machen. Und,
guter Punkt, was du gerade sagst. Ja. Auch zurück zum Nachwuchsleistungszentrum. Mir ist wichtiger, dass die Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und Mitverantwortung für sich selber und das Surrounding übernehmen. Wenn sie die Fähigkeit haben, kann man sportliche Themen draufballern.
Ja.
Aber wenn das eben fehlt, wird der kann perfekt technisch ausgebildet sein, der oder die. Wird aber hinten raus keine Spitzenleistung selber, weil es kein intrinsischer Antrieb ist. Das heißt also, da, wo du auch eben ganz sprichst, und das ist auch ein urmenschliches Thema, Dinge abgeben wollen. Deswegen ist eben erstmal Menschen beizubringen, was bedeutet die Handlung der Selbst- und Mitverantwortung für mich und mein Surrounding. Und dann kommen wir nämlich zu diesen Themen. Was heißt ein Team eigentlich? Was ist ein Miteinander? Wann kommen wir in ein Wir? Ja, was jetzt zum Beispiel der FC Bayern als Mir ist an mir als Slogan hat. Aber was bedeutet das im Tun? Und das sind, glaube ich, dann interessante Sprachen, aber das ist eben auch die Transfer zu Patienten, Klienten, Athleten, Sportlern oder halt eben in der klassischen Paartherapie. Ja. Der Paartherapeut wird niemals sagen, sie sollten sich jetzt scheiden lassen, weil ich es weiß.
Ja.
Sehr interessant, wirklich toll und auch sehr, sehr schön und dargestellt, dass es auch jeden mitnimmt, also dass es auch jeder verstehen kann, Martin. Jetzt eine Frage so, weil wir uns langsam in den Abschluss begeben. Was können Hobbysportlerinnen oder Sportler von Spitzensportlern lernen?
Zu verstehen, dass sie das aus Spaß machen dürfen. Was ein Spitzensportler manchmal nicht kann durch bestimmte Drucksituationen. Man kennt ihr aus der Medizin alle. In der Notfallrettung, man hat schwierige Einsätze, man ist die ganze Nacht durchgefahren. Paar Sachen, die einen geärgert haben. Ja, und dann kommt kurz vor dem Feierabend noch der letzte Alarm und es ist der Mensch, der irgendwie eingekotet in der Bahnhofstoilette liegt. So. Fühlt man es auch nicht immer, aber die Notärztin, der Notarzt, der Rettungsassistent, Notfallsanitäter, ja, ist unser Job. Wenn man das jetzt quasi transferiert auf Hobbysport versus Profisport, zu verstehen, der Profisportler ist niemals der Hobbysportler und der Hobbysportler ist niemals der Profisportler, auch wenn man nur sich teure Sachen in seinem Sport kaufen kann. Das heißt, dieses Privileg der Freude am Tun. Mal wirklich wahrzunehmen und zu spüren, und es ist nicht, indem man, ich bin jetzt schon wieder das Wochenende mit meinem 10.000 Euro Carbon-Bike die und die Kilometer runtergeballert, sondern, wow, ich habe den Berg gesehen. Die Bauern haben frisches Gras gemäht. Oh, das hat so toll gerochen. Oh, danach mit meinen Freunden ein Radler oder ein alkoholfreies Bier. Ist ja wurscht, wie man das heutzutage einordnen möchte. Aber dieses Wofür sollte sein, weil es einem wirklich Freude am Tun macht. Und das mitzunehmen, weil das ist ein Privileg, was manchmal Spitzensportler nicht haben dürfen. Und sie müssen das wirklich aktiv suchen, die Freude am Job wieder zu haben. Und andersrum eben, weniger ist mehr. Du brauchst nicht die super Orthogan, wenn du einfach ein paar Yoga-Abfolgen gelernt hast und ein paar Atemübungen. Wenn du quasi morgens, ab dem du aufstehst, jede Stunde versuchst, wenigstens ein Glas Wasser zu trinken. Basics. Mal kurz mal durchzuschnaufen, einen Spaziergang zu machen, den Mittag nicht voll zu ballern mit Meetings, sondern sich die halbe Stunde zum Essen mal bewusst Zeit nehmen. Alle gehen auf Achtsamkeitsseminare und irgendwelche Yogi-Retreats für 10.000 Euro, aber haben dann wirklich ein Problem in ihrem normalen Alltag. Einfach, nö, ich esse jetzt, Handys aus. Das komme ich wieder zu den Basics und da möchte ich einfach auch Hobbysportler ermutigen. Du brauchst nicht das Super-Carbon-Bike. Du brauchst nicht die teure Garmin-Uhr. Also ich meine, aus Spaß eben, nicht bös gemeint. Jeder hat so seine Tools, aber nutzt es mit Freude. Und nicht findet wieder im Schweiße meines Angesichts, muss ich jetzt Heimperformer sein.
Ja, das glaube ich ist auch ganz wichtig. Ich finde auch gerade so im Hobbysport, mehr, dass man mehr so den Gedanken hat, ich darf Sport machen. Ich habe auch häufig natürlich mit Menschen zu tun, die jetzt keine Motivation haben zum Sport machen und dann irgendwie sagen, ja, muss ich jetzt dieses oder jenes machen? Nee, müssen sie nicht. Es wär gut, wenn sie irgendwas machen, egal was. Suchen Sie irgendwas, was Spaß macht, wo man dann eher mit dem Gedanken eben dran geht, ich muss nicht, sondern ich darf und ich freue mich drauf und ich kann, weil ich gesund bin und weil ich jetzt keine Verletzungen habe, Krankheiten, die mich davon abhalten oder so. Ja. Und ich glaube, so dieser Ansatz ist gerade für Hobbysportler, wie du sagst, im Spitzensport ist das eben nicht immer so. Mhm. Die müssen halt auch manchmal. Aber gerade im Hobbysport hat man ja die Möglichkeit, sich was zu suchen, was man gerade gerne macht. Und wenn ich heute Lust habe, Tennis zu spielen und morgen aber lieber laufen gehe und übermorgen ins Wasser springe, dann kann ich das machen. Und ich glaube, so dieser Ansatz ist auch für die Motivation gut, dass man eben sagt, so, ich muss nicht diese eine Sache machen und ich muss jetzt nicht das Krafttraining machen, weil man mir sagt, das muss ich machen, sondern ich kann was suchen, was mir heute gerade Spaß macht und ganz dann mache genau. Ich heute das und morgen was anderes und ja. Eben nicht dieses, ich habe halt den starren Plan, weil ich bin Spitzensportler und ich muss halt genau diese Trainingseinheit jetzt machen.
Ganz genau.
Da kann ich nur zu den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, schaut mal bei Fritzi auf dem Portal vorbei. Fritzi radelt im Sommer, im August, den Berg in Spanien hoch und freut sich ihres Lebens, dass sie das jetzt machen kann. Oder zwei Wochen später im kalten Bayern wieder zurück, am Montagmorgen mit Sonnenaufgang über Wald und Wiese. Und beschreibt es auch noch, dass es total schön ist. Fritzi, das ist ein ideales Beispiel jetzt gewesen für mich, sorry.
Ja, das stimmt, weil tatsächlich, also mir geht es auch wirklich so, also mir macht jetzt das Rennradfahren mit dem Carbonrad auch nicht viel Spaß, aber ich freue mich auch wirklich jedes Mal dran. Also ich setze mich da drauf und freue mich, dass ich dieses Grüne in der Sonne glitzernde Rad habe.
Und dann haben wir das richtige Motiv, ganz genau.
Genau.
Weil dann ist es was Schönes und es hat was Sinnliches.
Genau, ja. Und ich sitze dann auch gerne 4 Stunden alleine auf dem Rad und fahre durch die Gegend und wie du sagst, freue mich an dem Bauernhof, wo die neuen Blümchen blühen und wenn mir der Bauer zuwinkt und weiß ich nicht. Und klar geht es auch manchmal darum, dass ich irgendwie eine Leistung erbringen will und ich freue mich, wenn ich den Berg dann schneller hochgefahren bin als letztes Mal.
Verstehe ich auch.
Und stehe oben völlig fertig und sage, jetzt feiere ich mich selber. Und das ist eben aber eher das, was es für mich ausmacht, weil ich muss es halt nicht. Und genau. Wie gesagt, wenn ich morgen nicht Radfahren will, dann mache ich es nicht. Und das ist, glaube ich, gerade für uns Hobbysportler halt einfach sehr wichtig.
Und das sieht man, die Essenz ist die Frage des Wofür. Ja. Wofür mache ich das? Weil es Freude am Tun ist, weil es mir auch manchmal Lust an Leistung, ich habe Bock auf Leistung. Ja. Aber das eben, wenn das Handlungsmotiv klar ist und nicht, ich muss die Uhr haben, um die Kilometer zu ballern. Und nur, dass ich schon wieder einen grünen Haken machen kann und das am besten noch posten. Wenn das Wofür ist, sollte man sein Handlungsmotiv hinterfragen.
Das stimmt.
Definitiv. Martin, jetzt muss ich nur leider in ein kleineres, ernsteres Thema reingehen. Welche Botschaft gibst du den jungen Athletinnen und Athleten und vor allem den Eltern mit?
Ja, nutzt euer Gehirn, um wirklich aus dem Herz Sport machen zu können. Das ist, glaube ich, bildet euch fort, versucht Wissen anzueignen, vertraut euren Bauchgefühlen und Eltern. Eure Rolle ist Eltern sein, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt Halt geben, emotional stabilisieren. Das, was wir im Nachwuchsleistungszentrum nicht können.
Martin, jetzt habe ich im Vorfeld auch wirklich viel, viel recherchiert und versucht, einiges rauszukriegen darüber. Und es wird zwar überall beschrieben, dass die Sportpsychologie immer mehr genutzt wird und in allen Profivereinen, vor allem Fußball und auch im Athletikbereich, bei den Skifahrern und so weiter tätig ist. Es gibt aber leider tatsächlich die letzte vernünftige Studie 2017 davon. Wo siehst du denn die Zukunft der Sportpsychologie?
Müssten wir, glaube ich, eher sprechen, auch noch in welchem Kultur- und wo Kreis. Ich kann jetzt mal ein Beispiel aus der Medizin bringen. In PubMed, wenn ich jetzt Kreuzband oder Hüft-Taps im Spitzensport durchgoogeln würde, würde ich wahrscheinlich bei PubMed 20.000 Schlagtreffer. Wenn ich jetzt mentale Gesundheit von Spitzenathleten googeln würde oder in diesen Bereichen, wie entwickelt sich Spitzensport wirklich, würde ich vielleicht in PubMed 800, wenn überhaupt 400. Und dann sind davon auch 90% Kraut und Rüben mit einer Probandenzahl von 7.
Das war so, genau.
Genau, also wenn man jetzt mal, und das spiegelt eigentlich das Pseudonarrativ in unserer Gesellschaft, jetzt ist Mental Health Months, Mental Health Weeks, Robert-Enke-Stiftung, bla 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 bla. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Dennoch ist die Ist-Lage der psychischen Gesundheit und der psychologischen Sicherheit in High-Performance-Environments, im Spitzensport, in unserem deutschsprachigen Raum nicht gut. Gibt sicher Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sofort gegen mich gehen würden. Ich bin jetzt lang genug und habe weltweit Wanderjahre. Und ich habe noch nie so viel geringe Wertschätzung über die Disziplin wie im deutschsprachigen Raum erfahren. Das zeigt auch, wie sich bei uns die Wissenschaftstheorie und Philosophie im Trainerdasein und den Trainerlehren entwickelt hat. Training heißt, du sagst, was du tust, A plus B ist gleich C. Coaching bedeutet eher einen ganzheitlichen Begriff. Wenn man jetzt quasi das Mental Game in der Premier League bespricht, gibt es teilweise sogar Experten aus der Neurowissenschaft, aus der klinischen Psychotherapie, aber auch Leute, die wirklich im Spitzensport sind, weil, sagen wir mal so, wenn ich Bereiche diagnostizieren lassen würde von einem Psychiater im Spitzensport, würden wir viel höhere Auffälligkeiten haben als von der Normalverteilung in der Bevölkerung. Ja, weil für Spitzenleistung brauchst du spezielle Gehirne, brauchst du spezielle Grundausstattungen, die manchmal vielleicht in unserer normierten Welt gar nicht so funktional sind. Das heißt, das auch zu verstehen und einzuordnen, genauso wie früher man gemerkt hat, man kann das nicht einordnen, wenn jemand aus dem Kulturkreis oder dem genetischen Raum kommt, musst du manche Treatments anders machen in der Medizin. Es können nicht alle nach dem weißen Mann standardmäßig 53 Jahre therapiert werden. Und da kommt die Medizin auch erst seit den letzten 20 Jahren so ein bisschen drauf. Nicht ganz, aber sie versuchen es wenigstens. Wenn man sich jetzt allein mal die Geschichte der Gynäkologie in der Medizin anschaut, absurd. Die Geschichte der Chirurgie und in der Sportwissenschaften, die ja eine interdisziplinäre Wissenschaft ist aus Medizin, Psychologie, Philosophie, Informatik. Ja, und dann ist aber immer noch die Trainerlehre, weil der Meister war und er weiß schon, wie es geht. Ja, one size fits it all, wird wieder normiert. Und dann hast du Dropouts, die in Deutschland vielleicht in einem NLZ, im Fußball oder im Handball sofort ausgesondert werden, die plötzlich die Supertalente in anderen Ländern werden. Da ich sehr viel in internationalen Kulturkreisen mit Expat-Kindern, mit Doppelpassportholder, siehst du ganz oft da Dropout. Anderes System, andere Wertschätzung, andere Haltung, plötzlich fallen die Rekorde. Was ich nur damit sagen will, ich glaube, es ist noch so viel Arbeit zu tun, vor allem im deutschen Kulturkreis. Die Gräben, die wir aufgerissen haben mit dem disziplinären Denken, die ja in der Medizin ähnlich ist. Wir sind heute in der Zeit, wo manchmal junge Orthopäden oder junge Internisten, das ist nicht mein Fachgebiet, wo früher ein Allgemeindoktor auf dem Land im Bayerischen Wald hat er auch noch die Geburt vom Kalb mitgemacht, hat da noch die Hüfte reponiert und dann noch da schnell mit Cat irgendjemand abgeschossen, weil er ihn transportieren musste im Hubschrauber. Ja, das ging in den 80er Jahren noch. Heute hat manchmal der Orthopäde schon Angst, dem Internisten reinzureden und andersrum. Und zum Schluss sieht jeder nur noch das Organ, den Knochen und Ding, anstatt holistisch, interdisziplinär miteinander zu sprechen.
Ja, da haben Flo und ich ja auch schon ausführlich drüber gesprochen.
Aber das eben, nur dass ihr wisst, die Sportwissenschaft und der Spitzensport, wir leben in den gleichen Analogien und Problemwelten wie wahrscheinlich in der Medizin in der Uniklinik. Und dass wir dann das House of God-Spiel spielen, nämlich, dass du jeden nur noch verlegst. Ah ne, mach mal internistisch zu orthopädisch, wen ich auf meiner Station haben zum Beispiel. Nee, das ist jetzt quasi, das ist ein schwieriger Charakter, den müssen wir zum Psychologen schicken. Dass du einfach nur ein schlechter Coach bist, sagt dir niemand, oder? Ja. Und das Spiel kennen wir ja aus den Kliniken weltweit. Also es ist jetzt nichts Neues, es gibt sogar tolle Bücher darüber. The House of God, das sollte jeder lesen.
Ja, ich glaube, das ist, also wie gesagt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Sportmedizin jetzt, dass man eben, klar gibt es den Sportorthopäden und dann gibt es den kardiologischen Sportmediziner und dann gibt es Sportgynäkologen und Sportneurologen und so weiter. Und das ist ja auch alles gut, dass es Leute gibt, die sich dann spezieller noch auskennen, aber ab und zu braucht es halt auch die Leute, die das irgendwie alles zusammenfassen und zusammenbringen jetzt sozusagen und eben auch die Sportpsychologie. Also ich persönlich zum Beispiel hatte jetzt noch nicht wirklich mit Sportpsychologen zu tun, obwohl ich viel mit Sportlern zu tun habe und das sicherlich sinnvoll wäre, wenn man da mehr auch halt einen Austausch hätte und dass man das, glaube ich, einfach insgesamt mehr integriert, den Austausch zwischen allen Disziplinen und halt nicht dieses Hin- und Hergeschiebe, wie du sagst, genau. Sondern dass dann irgendwie alle Bescheid wissen. Und ja, häufig wird es ja auch über den Kopf der Athleten hinweg dann wissen zwar irgendwie vielleicht die Sportmediziner und die Sportpsychologen irgendwas und der Athlet selber weiß aber
und gar keiner spricht mit dem...
Genau, das ist natürlich das Allerschlechteste. Ne. Also ja, die Kommunikation ist wahrscheinlich da sehr relevant, dass das noch verbessert wird.
Ja, genau. Also von dem her, das wäre die Zukunft. Dann dürfen wir, glaube ich, alle viel arbeiten, wieder im Ganzen zu denken und wertschätzender und empathischer zu denken, auch für die Athleten. Manchmal miteinander wieder sprechen, anstatt übereinander. Das sind so Kleinigkeiten, aber du, es wird auch selbst in der Sportpsychologie, es gibt die sportwissenschaftlichen Sportpsychologen, es gibt die reinen Sportpsychologen, es gibt die neurowissenschaftlichen Sportpsychologen, es gibt die klinischen Sportpsychologen, dann gibt es auch Tiefenpsychologen, die auch noch ein bisschen Sportpsychologie machen wollen. Und jeder meint, dass er der Einzige ist, der die richtige Sportpsychologie macht. Dann sind die Mentaltrainer, die in Wochenendkurs sind, auch nichts wert, obwohl die total tolle Arbeit leisten auch. Es ist ja so wie ein Mechaniker. Das heißt nicht nur, wenn du an der Mechanikerschule warst, bist du der beste Maschinenbauer. So wie bei den Ärzten. Es gibt Leute, die halt einfach auch menschlich nicht so viben mit den Leuten. Und man muss schon mal Menschen mögen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und dann kann man damit weiterarbeiten. Gell?
Definitiv. Martin, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Es war eine sensationell tolle Folge. Ich kann nur sagen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist wahnsinnig schön, dass du heute, glaube ich, vielen, vielen Leuten so ein bisschen gezeigt hast, was Sportpsychologie im Vereins- oder auch im Einzelsport, was es bedeutet, was da dahinter steckt. Ich glaube, die Leute können jetzt auch mehr damit anfangen, zu sehen, wenn sie das, kommt ja auch öfters mal in der Presse, der und der Verein oder der und der Sportler schaltet jetzt den und den Sportpsychologen ein, was da eigentlich dahinter steckt. Und ja, ich sage jetzt schon mal vielen Dank und übergib mal am Fritzi.
Ja, auch von mir natürlich vielen, vielen Dank. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war ein super interessanter Einblick. Ich glaube, wir hätten auch noch 3 Stunden weiterreden können. Aber vielleicht gibt es ja mal noch eine 2. Folge mit dir, weil ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, diese Einblicke auch zu kriegen in deine Arbeit, was du machst. Und du hast ja auch viele praktische Tipps oder Beispiele gegeben, wo jetzt, glaube ich, viele Leute sich auch einfach für sich selber was mitnehmen können. Und ja, dafür ganz herzlichen Dank.
Ja, ich sag auch danke. War mega cool, dass ich Kaffee und Wasser bekommen habe. So ein tolles Studio, so tolle Gesprächspartner und Partnerinnen. Und ja, immer wieder gerne. Danke fürs Interesse überhaupt.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch.